Ich muss auch eins sagen, wenn ich meine Lebewesen, meine Tiere umbringen müsste, um sie zu essen, wäre ich sofort Vegetarier. Ich würde das nicht machen.
Family Affairs, euer Podcast über Familie, Freundschaft und das Leben. Mit Alex und Christoph Bechtel.
Hallo und herzlich willkommen zu Family Affairs. Ja, wenn wir mal auf den Kalender schauen, es ist schon wieder soweit.
Kalender, Kalender, du bist ja schon so dünn. Dann ist es bis Weihnachten nicht mehr
lange hin. Oh Gott, oh. Christoph, du überraschst mich immer wieder.
Mit meinen poetischen Künsten.
Genau, ich kontere das mit der Dichter, der kriegt was auf die Lichter. Sehr schön. Lichter passt auch zum Weihnachtsbaum, also es ist Dezember, bald ist Weihnachten ja. Und wir möchten uns heute mit einem Thema beschäftigen, was ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und was ich finde im Alltag häufig zu kurz kommt, nämlich mit dem Thema
Mitdenken und Nächstenliebe.
Genau, Nächstenliebe.
Entschuldigung, aber das musste sein.
Und wir sprechen heute über das Thema Ehrenamt.
Ja,
also
genau.
Ehrenamtliche Anstrengungen von verschiedenen Menschen im Alltag, die kaum gesehen werden. Christoph, hast du dich schon mal ehrenamtlich engagiert, außer dass du mir versucht hast, Mathe beizubringen, was nichts gebracht hat?
Das ist, wenn man ehrenamtlich ist, per Definition ja etwas, das nicht bezahlt wird, nicht wahr?
Christoph, nicht ablenken, also ja oder nein?
Ja oder nein, ist doch so, ne? Ehrenamtlich macht man, weil man ein guter Mensch ist.
Sein möchte und
sein möchte. Nein, habe ich nicht.
Siehst, also was sagt das jetzt über Christoph aus?
Man hat mir nicht die Gelegenheit gegeben. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, den hat man mal als Schöffen gerufen, also als Laienrichter.
Das wieder mit seinen Kumpels, die alles Mögliche gemacht haben, dies und das. Also ich möchte mich jetzt selber kurz nicht hervorheben, aber ich habe schon mal ehrenamtlich gearbeitet.
Ich wollte gerade fragen.
Also ich bin Mitglied im Kinderschutzbund. Ich habe sehr häufig Veranstaltungen zugunsten des Kinderschutzbundes moderiert. Ich habe mehrfach den Deutschen Vorlesepreis moderiert und lese in Schulen und Kindergärten. Kindergärten jetzt nicht mehr so häufig, aber im Januar wieder in der Schule vor. Für Kinder, die nicht viel. Aber wir wollen jetzt gar nicht so viel von uns reden. Ich wollte nur ganz kurz auf dieses Thema kommen, damit ihr auch wisst, was ehrenamtliches Engagement bedeutet. Wisst ihr eh. Und wir begrüßen heute eine ganz tolle Gästin, wenn ich das so sagen darf. Eine junge Dame, 28 Jahre alt. Sie arbeitet in unserer Produktionsfirma. Und wir haben das erst neulich erfahren. Und liebe Jessie, wir finden das ganz toll. Herzlich willkommen, Jessica Smilowski.
Hallo, danke schön.
Tusch, Applaus. Und du bist heute bei uns in unserem Podcast. Jessie ist übrigens die Stimme von Family Affairs. Du hast so eine tolle Stimme.
Danke.
Ja, das stimmt. Hat sie wirklich.
Du hilfst bei der Tafel aus und du bist auch Mitglied in einem Foodsharing-Verein.
Ah, richtig, genau.
Aha.
Wie kam es dazu?
Also beim Foodsharing bin ich seit 2019 ungefähr aktiv. Das kam einfach dadurch, dass ich mich schon länger mit dem Thema Lebensmittelverschwendung und Wegschmeißen von Sachen, die eigentlich noch gut sind und sowas beschäftige, das nicht so legale Containern, das kennt man ja, aber das ist im Gegensatz zum Foodsharing, das legal ist, dann etwas, was man eigentlich nicht machen sollte. Habe mich aber auch damit auseinandergesetzt und mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass so viel weggeschmissen wird und man nichts dagegen machen darf.
Ja, das ist richtig. Also ich kann mich erinnern, du hast gerade das Wort Containern verwendet. Das ist ja das Herausholen von Lebensmitteln aus Containern, die an Supermärkten zum Beispiel stehen.
Genau, aus dem Müll. Also das ist einfach nur Lebensmittel aus dem Müll rausholen.
Das ist illegal?
Darf man nicht.
Aber wenn es doch weggeschmissen wird.
Die werden weggeschmissen.
Der
Müll gehört aber noch dem Supermarkt.
Also mein Müll könnt ihr haben.
Das ist ja auch der Trick. Wenn ich kurz,
das nicht zu laut.
Nein. Wenn ich kurz dazwischen schieben lasse, genau wie mit Sperrmüll, wenn du das rausstellst, dann darfst du den ja auch nicht eigentlich mitnehmen, weil der gehört ja entweder noch demjenigen, der den da hingestellt hat, oder der Stadt.
Aber woher hätte ich dann meinen schönen Kronleuchter in meinem Gästebad bekommen?
Richtig.
Ja, aber Jessie, finde ich eine tolle Sache. Ich wusste das nicht, dass das illegal ist. Das macht ja überhaupt keinen Sinn.
Das ist Diebstahl. Im juristischen Sinne ist das Diebstahl, weil ich mir etwas nehme, was mir nicht gehört und jemand anderem gehört. Und dann habe ich mich halt informiert Und niemand kommt auf einem zu, lieber Christoph, und sagt einem dann so, ich habe hier jetzt ein Ehrenamt für dich, sondern da muss man sich tatsächlich selbst für. Und auch als Schöffe wird man nicht einfach so wie in Amerika, wo dann einfach der Brief kommt, so, du bist jetzt heute Jury, sondern da muss man sich auch für bewerben und als geeignet
anerkannt werden. Ja, gut, das ist ja die zweite Hürde.
Also ich bin sicher, nach dem Podcast, Christoph, wirst du auch sehr viel ehrenamtlich in meinem Garten arbeiten.
Stimmt. Nein, aber jetzt nochmal kurz zu den Containern. Das heißt also, dort landen Sachen, nicht nur verderbliche Sachen wie Milch, deren Genuss vielleicht sogar schädlich sein könnte, sondern auch Sachen, wo einfach nur, bei denen einfach nur das Haltbarkeitsdatum erreicht worden ist.
Oder näher rückt.
Oder näher rückt, ja genau. Und bei denen man glaubt, dass man also das besser nicht mehr verkaufen. Wahrscheinlich gibt es da mehrere Motivationen.
Es gibt einmal viele Gründe. Also ja. Sachen, die, wie gesagt, näher am Mindesthaltbarkeitsdatum sind. Es ist zum Beispiel ein Feiertag in der Nähe oder das Wochenende kommt. Dann werden die Sachen vielleicht nicht vor dem Sonntag dann verkauft und dann sortiert man die eben vielleicht freitags schon aus. Oder Überproduktion. Es werden manchmal viel zu viele Sachen produziert, die dann nicht abverkauft werden. Saisonware. Jetzt zu Weihnachten sind sehr viele Sachen da, die dann aber zu Ostern keiner mehr kauft. Und das landet dann eben alles in der Tonne. Schönheitsfehler, die Verpackung verändert sich, eine Farbe wird angepasst, eine Zutat wird angepasst, das heißt, neue Sachen müssen abgedruckt werden und dann verschwindet das Alte aus dem Sortiment. Und eben diese Sachen sind bis vor ein paar Jahren alle in der Tonne gelandet. Und das fand ich im Hinblick darauf, dass es Menschen auf dieser Welt gibt, die nichts zu essen haben, ganz, ganz schlimm. Also diese Welthunger-Thematik, die hat mich irgendwie als Kind schon beschäftigt und dadurch habe ich mich eben informiert und bin da dran gekommen und bin seit 2019 jetzt eben in diesem Foodsharing e.V. Da betätige ich mich, engagiere ich mich und da gibt es die Möglichkeit, einfach nur als Foodsharer tätig zu sein, also sich da anzumelden, einfach nur kostenlos zu registrieren und seine Lebensmittel zu teilen. Also ich kaufe mir einen Tee, der schmeckt mir nicht, ich muss ihn ja nicht in die Tonne werfen. Ich kann ihn dann anbieten und sagen, hey, möchte den jemand haben? Oder man kann auch Food Saver sein, das bin ich. Das heißt, man macht ein Quiz, man zeigt, dass man einen vernünftigen Umgang mit Lebensmitteln hat. Also zum Beispiel, wie du sagst, manche Sachen sind schädlich. Wenn eine Fleischverpackung aufgebläht ist, dann sollte ich das nicht essen, weil da ist dann Botulinum drin. Und das kann einen ja krank machen oder eben auch sehr schlimme Folgen haben. Und um zu zeigen, ich weiß, wann was nicht mehr gegessen werden darf oder das geht noch, muss man eben sich als geeignet erweisen, macht dafür so ein Multiple-Choice-Quiz, kann dafür lernen. Und wenn man diese Schritte gegangen ist, kriegt man Einweisungen in dieses Arbeiten. Also der Foodsharing-Verein hat eine Kooperation mit den Geschäften, die Teil sind. Also wir gehen jetzt nicht hin, klingeln bei Rewe, Lidl, Aldi, Penny, wie es auch immer, oder bei einem Restaurant und sagen, hallo, dürfen wir in Müll mitnehmen, sondern das sind ausgehandelte Bedingungen, wann dürfen wir kommen, wie viele Leute kommen, wie viel Müll habt ihr, solche Sachen. Das ist alles festgehalten, damit beide Seiten auch abgesichert sind, denn wenn ich als Geschäftsinhaber dir etwas gebe, Christoph, und du erleidest dadurch einen Schaden, dann bin ich haftbar. Ja, und damit das nicht passiert, ist das eben alles rechtlich geklärt.
Ah, das ist gut.
Das finde ich super. Das heißt, also, du gehst da hin und guckst dir die Ware an und sagst, das können wir noch benutzen, aber der Rest muss weg.
Genau.
Ich kann mich als wir klein waren, in den 80er Jahren, da gab es solche Sachen auch schon, aber es war alles nicht rechtlich abgedeckt. Ich kann mich erinnern, dass in der Zeitung häufiger mal ein Artikel erschien, wo dann zum Beispiel ein Herr zu den Containern hingegangen ist. Das war so eine Grauzone. Da hat sich keiner richtig drum gekümmert und hat gesagt, natürlich nehme ich einen Sixpack mit, was weiß ich, einem Getränk mit. Der wird weggeworfen, weil eine Flasche kaputt gegangen ist und die wollen das dann irgendwie nicht einzeln verkaufen.
Oder Eierkartons.
Eierkartons oder dann gab es auch manchmal gibt es auch Vanilleeis, das schmeißen die dann weg und dann weiß er das oder wusste er das damals und hat dann das Vanilleeis mitgenommen und hat sich dann irgendwie Nachtisch daraus gemacht. Und das war, ich finde das gut, dass das mittlerweile rechtlich dann abgesichert ist, dass man sagen kann, okay, ich bin auf der sicheren Seite und weiß auch, was auf mich zukommt, was der andere von mir verlangen kann oder wofür er haftet, weil das früher nicht in Ordnung war für keinen der Beteiligten. Und das ist eine, was würdest du denn sagen, woran liegt?
Jessica. Nein, bitte nicht.
Jessica.
Die alte Nachbarin meiner Oma hat mich immer so genannt. Das mochte ich nicht.
Jessica. Jessie. Christoph guckt ganz verwirrt.
Ach so,
Jessica.
Ich habe gedacht, weil ich Jessie gesagt habe. Entschuldigung, Jessica. Das wollte ich natürlich nicht sagen. Jessica, was ist denn aus deiner Erfahrung mit diesem Themenbereich der Hauptgrund dafür, dass so viel weggeworfen wird? Du hast ja eben schon einige Sachen genannt, aber ich vermute, es wird dir irgendwas aufgefallen sein, was vielleicht heraussticht, warum sowas passiert.
Ich glaube, das ist einfach unsere Erwartungshaltung hier in Deutschland und in vielen anderen Ländern, dass wir halt davon ausgehen, ja, wenn ich schon Geld dafür bezahle, dann hat das gefälligst astrein zu sein. Wir haben natürlich auch in Deutschland sehr strikte Bestimmungen. Also das Mindesthaltbarkeitsdatum, das weiß vielleicht auch nicht jeder, ist ein mindestens haltbar bis, wenn da zu verbrauchen bis steht, dann sollte man das nicht mehr essen, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass da sich Bakterien gebildet haben. Aber bei Mindesthaltbarkeit kann man zum Beispiel bei einem Joghurt, das ist saure Milch, den kann man teilweise noch 6 Monate nach Ablauf des Datums essen. Also natürlich öffnen, riechen, probieren, ist das noch was? Aber ist da kein Loch in der Verpackung, kann man eigentlich davon ausgehen, dass dieser Joghurt noch haltbar ist.
Weil keine Luft dran gekommen ist.
Es gibt ja viele Menschen, die da sehr allergisch drauf reagieren. Also ich hatte mal einen Freund, der hat immer das Zeug weggeschmissen, noch bevor das Mindesthaltbar.
Ja, ja.
Kenne ich auch.
Ja, weil er einfach dachte, so meine Güte, das ist ja, muss ja jetzt schon um sein. Also hält eigentlich bis morgen, ja, aber wir schmeißen es besser heute schon weg, weil morgen fallen wir tot um.
Ah, okay.
Total beknackt.
Das habe ich zum Beispiel, wenn ich das auch noch kurz erwähnen darf, nie gedacht. Ich habe immer den Geschmackstest gemacht, weil man ja auch merkt, zum Beispiel, wenn Milch sauer geworden ist und die Katrin. Meine Freundin, die Katrin geht hin und nimmt, wenn ihr zum Beispiel Dupfen kauft, also Quark, dann steht der manchmal, wenn ihr den vergisst, Paradeiser. Im Kühlschrank. Also es wird, nee, das nicht, dann vergisst ihr nicht. Nein, aber manchmal steht die ungeöffnete Packung Dupfen oder saure Sahne, Sauerrahm, steht dann da monatelang im Kühlschrank und sie ist da total ungerührt, ich eigentlich auch, weil die ja nicht...
Mischt es dir unter den Kartoffelsalat.
Hier, Christoph, nimm doch mal. Schmeckt das etwas sauer? Das ist ein neues Aroma. Warum läufst du auf einmal so blau an?
Ja, nein, aber Taktik jetzt mal ohne Flachs.
Das schmeckt ganz genauso normal. Also, ja, wenn das nicht schimmelt...
Genau, wenn es nicht schimmelt, gerade bei so Joghurt oder sowas, dann ist das in der Regel noch gut. Aber ich glaube, um da nochmal die Frage aufzugreifen, woher kommt das, dass so viel weggeschmissen wird, dass wir halt so eine hohe Erwartungshaltung haben, dass wir auch so ein bisschen rücksichtslos damit umgehen und uns gar nicht so mehr bewusst sind, wie viel Arbeit da teilweise drin steckt und Ressourcen, weil wir nicht mehr so den Bezug dazu haben. Also wenn früher meine Oma und Opa erzählen das oft, die Fleisch wollten, dann mussten die eben auf dem Hof und das Tier dann eben auch schlachten.
Ja, da haben wir auch schon mal gemacht. Ja, ja. Also unser Vater hatte damals mal ein Schwein auf dem Bauernhof gekauft mit einem Freund zusammen und wir Kinder durften mitfahren, nachdem das Schwein schon geschlachtet war. Und das werde ich nie vergessen, wie dieser abgeschlagene Schweinekopf in diesem Eimer und zuckte. Da unten war ganz viel Blut drin. Und dann haben die Blutwurst rausgemacht und Leberwurst und die hingen...
Und der Karl-Jürgen ist jahrelang
alles verwendet. Ja, ja, und die hingen jahrelang bei uns unter dem Speichernpult.
Die schmecken auch nicht.
Nee, die waren
die aus dem Supermarkt, die waren besser irgendwie, das weil stimmt. die so schön industriell waren.
Genau, schön mit Konservierungsstoffen und Chemie voll.
Du hattest halt einen Bezug dazu.
Ja, genau.
Und jetzt, das steht halt im Regal.
Und was da alles hintersteckt.
Ja, genau.
Hinfahren, aussuchen, du übernimmst Verantwortung für ein Lebewesen, das getötet wird für dich. Also das ist schon auch sehr wichtig. Wir sind ja heute alle sehr bequem geworden.
Ich muss auch eins sagen, wenn ich meine Lebewesen, meine Tiere umbringen müsste, um sie zu essen, wäre ich sofort Vegetarier. Ich würde das nicht machen.
Alex zeigt Hundewurst.
Auf Wilma. Hundewurst.
Nein,
Wilma.
Der Bozi. Ja, das stimmt. Also
das würde ich nicht machen.
Es müsste eigentlich, da gab es auch mal eine Fernsehsendung, wo die Leute...
Außer vielleicht ein Hühnchen.
Wo die Leute... Alle, die Fleisch essen wollten, es war ein bisschen wie bei Big Brother, aber ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Und die mussten ein Tier selber schlachten.
Genau. Ja,
und das haben sie natürlich alle nicht gemacht.
Richtig.
Ja, ja, genau. Das lief auf Vox und hieß, glaube ich, Meet the Family.
Irgendwie, ja, sehr gut.
Und alle haben sich mit diesen Ziegen, glaube ich, waren es dann so gut verstanden, dass das dann keiner gemacht hat. Aber also.
Das ist lehrreich, auf jeden Fall.
Ja, natürlich.
Das Krasse ist ja bei dem ganzen Abfall, also ich glaube, es waren 10 bis 18 Millionen Tonnen pro Jahr an Lebensmitteln, die weggeschmissen werden.
Unfassbar.
Und ein Großteil davon wird nicht von den Geschäften weggeschmissen, was ich kaum glauben kann, wenn ich teilweise die Mengen sehe. Also wenn ich dann teilweise zu Geschäften fahre, die dreimal die Woche von uns besucht werden, um Lebensmittel zu retten. Das sind Mengen. Wir haben da teilweise, ich weiß nicht, ob ihr diese Kisten kennt, die man dann so zusammenklappen kann aus dem Laden.
Na klar.
Das sind teilweise 15, 20 von diesen Kisten mit Obst, Gemüse, Molkereiprodukten und diversen anderen Sachen. Also manchmal dann halt auch so Softdrinks, wo dann, wie du sagst, eine Packung
aufgerissen ist.
Ja. Oder letztens auch Monatsbinden, die Packung war halt offen. Eine Packung Klopapier, wo halt die Verpackung einen Riss hatte, das kauft dann halt kein Kunde mehr.
Also es wäre mir sowas egal. Also ich kaufe sowas auf jeden Fall. Mir ist es wurscht. Also wenn mir zum Beispiel im Supermarkt ein Becher, also ich sag jetzt mal saure Sahne hinfällt und der ist oben, ist der Deckel eingerissen. Also ich bin nicht diejenige,
dann
die
weißt
den...
weißt du es ja, ne?
Naja, aber es gibt ja viele Leute, die geben das dann an der Kasse zurück und sagen, oh, kann, ja, holen Sie sich einen neuen. Holen Sie sich einen neuen. Das mache ich nicht. Ich nehme das immer alles mit,
ja, natürlich.
Weil ich denke, was soll der Quatsch, ja? Also stelle ich in den Kühlschrank, dann reiße ich es nachher eh auf.
Das ist auch einer der Vorteile, wenn ich das auch nochmal zwischenschieben darf, wie wenn man, was ich glaube, eine relativ vernünftige Erziehung genossen hat im Umgang mit diesem Lebensmittel, weil in den schlechten Zeiten haben ja die meisten Leute, unsere Großeltern, Eltern, die haben ja sehr schlechte Erfahrungen mitgemacht mit der Verfügbarkeit. Mhm. Und bei uns wurde, glaube ich, auch nie irgendwie großartig was weggeworfen, außer es war verschimmelt oder richtig schlecht. Es wurde immer irgendwas daraus gemacht.
Ja, und Reste dadurch, verwerten.
Ja, Reste verwerten. Und dadurch habe ich Respekt im Umgang mit Lebensmitteln.
Und da bist du aber scheinbar eine Ausnahme, denn statistisch ist es so, dass ein Großteil dieser Lebensmittel nicht von Geschäften weggeschmissen wird, sondern aus Privathaushalten stammt. Das sind einfach die meisten. Und das bedeutet, dass wir alle irgendwie nicht so einen guten Umgang damit haben, weil sonst würde das nicht passieren. Man kennt das ja auch von sich. Ich kaufe ein bisschen zu viel ein, vielleicht für eine Feier, dann steht es halt länger. Und dann daran zu denken, ach, da ist ja noch was hinten in der Ecke im Kühlschrank, wie du sagst, der Quark dann vielleicht. Ja. Das kann man mal vergessen, aber anscheinend vergessen es sehr viele Leute sehr oft. Und das ist dann so, so schade.
Ist
und dagegen wollte ich eben mich so ein bisschen engagieren, weil ich halt dachte, es kann doch nicht sein, dass woanders Menschen kein Essen haben und dass die Lebensmittelpreise in die Höhe steigen und so weiter. Mhm. Und dann so viel gleichzeitig weggeschmissen wird. Also dieses Missverhältnis, diese Ambivalenz da drin, die fand ich so schockierend.
Ja. Wie schaffst du das? Also du arbeitest ja Vollzeit in der Redaktion und du hast eben gesagt, dreimal die Woche.
Ja, da sind wir zum Glück gut ausgestattet. Also allein in Köln, wir sind ja jetzt gerade in Köln, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gibt es 7000 aktive Mitglieder.
Boah.
Und insgesamt sind es 600.000 Food-Sharerinnen und ich glaube etwas über 1.500 Food-Saver, also sehr viel weniger Leute, die abholen gehen. Aber in Köln eben 7000 Sharer und einige hundert Saver, die dann sich abwechseln. Wir haben eine Online-Webseite www.foodsharing.de, kann man sich gerne auch mal angucken, ist alles kostenlos. Und da trägt man sich dann in diese Teams ein. Es wird auch geguckt, dass das im näheren Umkreis ist. Also dieser Nachhaltigkeitsgedanke auch mit zu weiten Anfahrten und so, der wird da schon auch
gepflegt.
Ja. Gepflegt, genau. Ja. Und da kann man dann eben sich in diverse Teams eintragen. Ich hole circa 3 bis 4 Mal im Monat ab in diversen Läden, bei Bäckereien, bei Supermärkten, Discountern und eben auch bei einer Tafel, denn man wird es nicht glauben, auch da bleiben Lebensmittel über. Mh. Und so bin ich dann zur Tafel gekommen, wo ich als flexible Springerin immer wieder beim Austeilen helfe und danach manchmal dann auch Lebensmittel rette, wenn was überbleibt und mich da eben dann auch noch, und das ist ja der Gedanke vom Foodsharing, ist derselbe wie bei der Tafel, dafür engagiere, dass Lebensmittel eben nicht in der Tonne landen, sondern bei den Leuten, die sie auch brauchen.
Mhm. Das heißt also, du holst, gehen wir mal zu dem ersten Teil zurück, beim Foodsharing gehst du dann mehrmals im Monat dahin und holst Sachen ab. Was genau passiert?
Das wollte ich genau gerade fragen. Zwei doofe Eingedanken.
genau.
Ja, also das ist so, das ist natürlich vorher geplant. Ich trage mich ein, meistens so 1 bis 4 Wochen im Voraus, je nachdem, wie genau ich schon weiß, was passiert. Meistens dann für Abholung eben abends oder am Wochenende, wie gesagt, Vollzeitjob. Dann fahre ich dahin mit meinem Team. Wir sind meistens zu zweit oder zu dritt, je nachdem, wie groß der Laden auch ist. Die Angestellten schieben uns Paletten raus oder Rollwagen, je nachdem, wo wir eben sind. Und da sind dann Lebensmittel, die sie offiziell abtreten an uns.
Okay.
Wir sortieren vor Ort. Wir machen möglichst wenig Arbeit. Wir machen möglichst wenig Dreck, sortieren den Müll, so wie dort vorgegeben. Manche trennen, andere nicht. Und nehmen dann mit, was noch gut ist, teilen das unter uns auf. Meistens geht das relativ gut, dass jeder halbe bekommt. Und bestimmte andere Sachen, was es halt nur 1-2 Mal gibt, da fragen wir halt, wer hat da Lust drauf. das Ganze nehmen wir dann mit nach Hause. Mhm. Und von da wird dann koordiniert, dass das unter die Leute kommt. Also wir sind, wir haben uns dazu verpflichtet, diese Sachen wirklich vor der Tonne zu retten, weiterzugeben. Ich kann Sachen für mich behalten. Hauptsache, es landet nicht im Müll. Jeder macht das anders. Es gibt die Möglichkeit, Essenskörbe reinzustellen bei dieser Plattform. Mhm. Ich mache ein Foto oder beschreibe, was drin ist.
Und also dann im kann Prinzip dann melden. Zu verschenken.
Genau, zu verschenken. Also
das man darf sie auch nicht verkaufen. Genau.
Leberwurst.
Du, ich kann euch mit Joghurt zubombardieren.
Juhu.
Nicht schlecht.
Nein, aber ich kenne natürlich solche Plattformen und ich habe das auch öfter mal in den sozialen Medien gesehen. Ich frage mich, und das verstehst du jetzt bitte nicht falsch, aber vielleicht denkt das auch ein Zuhörer, eine Zuhörerin, wie kann ich den Leuten vertrauen, dass das wirklich Lebensmittel sind, die proper sind. Also, dass ich da jetzt nicht irgendwie, ich sag mal, dass einer mir absichtlich da irgendwas reintut.
Da ist so ein Loch in den
Joghurtbecher. Es gibt Sachen, die sind nicht erlaubt, wie zum Beispiel selbstgekochte Lebensmittel. Ich dürfte jetzt nicht sagen, ich habe jetzt hier 10 Kilo Lasagne gemacht, wer möchte.
Weil das gibt's ja auch im Internet, ne? Dass du sagst, hör mal, ich habe jetzt hier noch so viel Gulasch. Und da bin ich immer so, wo ich dann denke, ich hole ja nicht bei fremden Leuten, die ich nicht kenne, mir irgendwas zu essen ab. Also ja. Nicht, dass ich denen was Böses unterstellen möchte, aber you never know, ja?
Eine
das ist richtig. Also im besten Fall sind es eben verpackte Lebensmittel, wo man dann sieht, da ist nichts dran. Mhm. Oder Obst und Gemüse, da siehst du ja auch bei einem Apfel, so hat er jetzt bestimmt keiner Zyankali reingespritzt oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob das geht.
Oh Mann, doch, gute Idee. Geht.
Aber ja, ich verstehe, was du meinst, weil es gab ja auch mal diesen Skandal mit Spritzenlöchern in Joghurts im Supermarkt.
Ach, das habe ich doch gerade eben gesagt.
Ja.
Habt ihr den schon gefunden?
grundsätzlich bei dieser Seite sind natürlich nur Leute, die sich also was heißt natürlich, es kann natürlich sein, dass da schwarze Schafe dabei sind, aber da sind Leute, die sich dagegen engagieren, dass Essen weggeschmissen wird und da gehe ich dann davon aus, dass die Leute dann auch so mehr oder weniger nett sind. Mhm. Ich
weiß, ja, natürlich.
Man muss immer da vom Besten
das
ausgehen,
ist eine ehrenhafte eigentlich. Aufgabe, also definitiv.
Ja,
wie finanziert ihr euch? Also ihr fahrt da mit euren Privatautos natürlich hin, holt
genau,
das Zeug
also
ab.
Das ist alles ehrenamtlich. Mhm. Da kriegt also klar, ich kann die Lebensmittel
behalten. Nein, aber ich meine jetzt so Spritgeld oder was weiß ich, gar nichts.
Nö, das ist alles auf Selbstkostenbasis. Auch die Kisten, man fängt an mit Tüten und irgendwann merkt man, okay, Tüten, nein, hol dir eine von diesen
so
Palettendingern.
Ja,
das ist viel, dann, ja. viel besser. Ja. Weil man dann auch direkt da darin sortieren kann und so und sonst, wenn die Tüte und das alles aufeinander, das ist doof. Die habe ich halt auch von meinem privaten Geld bezahlt, aber das ist, wie es halt bei jedem Ehrenamt ist, man spendet die Zeit und man spendet halt auch, ja. Wenn ich jetzt bei der Tafel zum Beispiel aushelfe, muss ich auch parken. In der Kölner Innenstadt ist diese Tafel, da kostet der Parkplatz natürlich auch Geld. Das investiere ich dann, weil ich mir denke, das ist auch das wert. Also manchmal versuche ich mit der Bahn zu fahren, ist aber von Hürth nach Köln etwas.
Ja, das ist natürlich doof. Aber lass uns, bevor wir zur Tafel kommen, noch mal ganz gut kurz beim foodsharing.de bleiben. Wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Also das heißt, ich könnte nachher bei dir, wo gucke ich denn da, was du...
Entweder auf foodsharing.de.
Foodsharing.de gucke ich und dann sagst du,
da gibt's die Rubrik Essenskörbe. Mhm. Da kannst du dann drauf gucken, welche ist in meiner Nähe, wie lange sind die Essenskörbe schon drin, das ist manchmal ja auch relevant. Guckst du die Fotos an, dann kannst du mich anschreiben per direkte Nachricht, ich schreibe dir zurück. Oder was ich auch mache, ich stelle das manchmal bei eBay rein, zu verschenken. Da erreicht man halt einfach mehr Leute.
Ich wollte gerade sagen, die reißen dir das doch schon aus den Händen, oder nicht? Und vor allen Dingen gerade um die Weihnachtszeit, da gibt es viele Bedürftige. Es gibt aber auch gleichzeitig natürlich viele Leute, die sehr viel spenden und sich auch vielleicht anders engagieren wollen.
Ja, natürlich,
Für euch Geld spenden wollen. Kann man das überhaupt?
Man kann seine Zeit auf jeden Fall spenden, Geld spenden. Da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Was immer gesucht wird, falls jemand aus der IT-Branche zuhört, Leute, die Webseite schöner, besser und intuitiver gestalten, gerne gewünscht.
Das ist kein Ehrenamt für mich. Das kann ich nicht. Also jetzt wollte ich nur dazwischen
schieben. Nein, aber ich meine, die Leute reißen dir ja bestimmt die Sachen aus den Händen. Wie oft klingeln denn dann so Leute bei dir?
Also wenn ich was reinstelle, ist das immer innerhalb von 24 Stunden weg. Da bemühe ich mich auch. Manchmal dauert es, wie gesagt,
das heißt, da schreibt dir Patrick W. aus Nippes und sagt, hör mal, ich komme heute zwischen 18 und 19 Uhr.
Und ich nehme die ganzen Joghurts mit oder ich nehme die Eier mit oder ich guck mal, was ich finde. Oder eben auch bei... eBay ist jemand auf mich zugekommen, der gesagt hat, hallo, ich wohne in einem Sozialhaus, also so, wo Leute mit Wohnberechtigungsschein wohnen, Leute mit wenig Einkommen und habe eine große Familie, darf ich größere Mengen mitnehmen? Habe ich natürlich auch nichts gegen. Entschuldigung, jetzt habe ich den Tisch geschlagen.
Das macht nichts.
Was nimmt,
Die nehmen große mit, Familie, was sie kriegen können.
Ja, aber was zum Beispiel, du hast gerade schon mehrfach Joghurt gesagt.
Ja.
Hast du so eine Spezialität außer Joghurt noch, die du dann...
Brot. Also okay. Gerade wenn ich in Discountern abhole mit Backstraßen, sehr viele süße Backwaren, Croissants, Quarkbällchen.
Also alles, was eigentlich recht schnell dann weg muss.
Ja, genau. Sowas. Oder eben bei der Tafel sehr oft Brot, weil eine sehr großzügige Bäckerei sehr viel spendet. Und wenn dann da 300 Brote sind, aber nur 80 Menschen, von denen nicht jeder ein Brot möchte oder nicht jeder Brot verträgt und manche nehmen auch zwei mit, bleibt trotzdem noch mehr als genug über. Und manchmal mache ich das dann auch so, wenn ich die nicht verteilt bekomme oder auch wenn ich sie verteilt bekomme, dass ich dann einfach ein paar Brote mitnehme, mich in die Bahn setze, zum Kölner Hauptbahnhof fahre und das dann da unter die Leute, die betteln, bringen. Oh, weil ich denke, die brauchen es halt dann am ehesten und die sind dann vielleicht auch nicht auf eBay gerade unterwegs.
Ja, natürlich. Nein, die haben dann wahrscheinlich gar kein Handy.
Und vor allem Obst und Gemüse. Also gerade Obst und Gemüse, diese frischen Sachen.
Die müssen...
Und merkst du, dass das so wächst? Also dieser Trend wächst der unter Supermärkten? Kommen mal auch Leute auf die Foodsharing, auf euren Verein zu und sagen, hey, wir wollen da mitmachen oder müsst ihr die aktiv ansprechen?
Wir müssen die aktiv ansprechen. Da gibt es auch eine genaue Hierarchie, wer das darf und wer das nicht darf.
Damit es nicht so unangenehm ist und die hinterher sagen immer, ihr spinnt. Ihr
oder
seid so,
einer zehnmal hinläuft.
Ja.
Und dass man dann denkt, der behält das für sich selber. Dass es seriös bleibt einfach und nicht radikal wird.
Genau, so ist es. Und die Anerkennung wächst aber immer mehr. Also es kommen immer wieder neue dazu, auch Restaurants mittlerweile, die dann halt sagen, wir haben in der Patisserie super viele süße Teilchen über oder Süßkram. Oder wir haben am Stadion jetzt eine Frau, die da ein Imbiss-Restaurant eröffnet hat, die hat halt oft einfach so Kartoffeln oder Nudeln über Soßen, von der Salattheke Sachen, wo wir dann halt gucken müssen, dass wir es wirklich schnell auch wegkriegen, weil es ist ja alles meistens so kurz davor. Bis auf jetzt so Sachen, wie gesagt, Klopapier und offene Deo-Flasche, wo der Deckel fehlt, die nicht mehr verkauft wird. Aber sowas muss dann eben flott weg.
Also vor allen Dingen das mit den Obdachlosen finde ich.
Ja, das finde ich auch super.
Großartig. Ich bin vor 2 Jahren bin ich mit einem Kamerakollegen von mir, der hatte eine Initiative, als es in Köln so wahnsinnig kalt war. Da sind wir morgens um 4 Uhr los und haben riesige Pötte Suppe dabei gehabt, also in so einem Bulli und sind dann rumgefahren und haben den Leuten Kaffee, Suppe und Brötchen gebracht, also schon morgens.
Super.
Ne? Und das war wirklich herzerwärmend zu sehen, weil man ja auch gerne über diese Leute hinwegschaut. Also wenn ich ehrlich bin, ich auch manchmal, wenn ich in der Stadt bin, also du gibst ja nicht jedem Geld. Und sich dann mal zu kümmern und auch zu sehen, wie die sich freuen.
Das gibt einem was.
Und sich dann auch vorzustellen, wie schrecklich das ist, obdachlos zu sein, eisig zu frieren und jeder geht an dir vorbei. Keiner beachtet dich. Jeder denkt ja mal, bist du selber schuld. Keiner hinterfragt mal so ein Schicksal. Deswegen finde ich das gerade wirklich großartig.
Ja, finde ich auch.
Und dass immer mehr auf diesen Zug aufspringen. Also ich bin auch bei so einer App, die heißt Too Good To Go. Habe mir, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, aber glaube ich ein oder zweimal was da geholt und dann habe ich das nie wieder gemacht. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, ich weiß nicht.
Ich kann ja genau sagen, woran das gelegen hat.
Weil man sich dann bedürftig fühlt.
Nein,
vielleicht?
Bei mir hat das zum Beispiel gar nicht funktioniert. Diese Too Good To Go, die sind ja auch.
Kennst du die?
Ja, klar. Ein Verbund, also wo man sich als Anbieter eintragen kann und am Ende des Geschäftstages werden dann die Sachen, die im Laden übrig geblieben sind, dann in eine spezielle Tüte.
Ja, und
für
du kannst sie günstiger.
Kannst sie günstiger
kaufen.
Du musst
es immer noch kaufen.
Genau, musst sie kaufen und ich hatte da ein Problem mit, weil ich den Eindruck hatte, also die Sachen, die ich mir dann holen wollte, waren meistens dann weg. Also konnte man irgendwas reservieren.
Der Bedarf ist groß, ja.
Ja, genau, der Bedarf ist groß. Und da hatte ich das Gefühl, das ist jetzt natürlich mein persönlicher Eindruck, das kann ich nicht beweisen, aber ich hatte das Gefühl, dass da en gros eingekauft wurde, um es dann vielleicht selber nochmal kommerziell zu verwerten von irgendwelchen Leuten.
Ja,
den
gut.
Eindruck hatte ich. Also ob das stimmt oder nicht, sei
was ich dazu sagen kann, ist,
bitte.
Ich kenne das auch, das ist eine kommerzielle App, also natürlich versuchen die auch Geld damit zu machen. Es sind aber keine Einzelpersonen, Privatleute, sondern es sind entweder Restaurants,
Bäckereien
oder Geschäfte, Bäckereien, ja, wie du sagst. Und das, was ich wahrnehme davon, ist zum Beispiel ein Hotel bei mir in der Nähe macht das auch.
Die Frühstücksbuffet,
geben die alles. Brötchentüten, sowas zum Beispiel. Oder
ich meine die Abholer eigentlich. Ich meine nicht die Anbieter, sondern die Leute,
aber das
die
ist doch egal. Hauptsache es ist
ja,
weg.
Ja, aber dann war für mich ich konnte nichts mehr abholen. Ich wollte das mal ausprobieren.
Aber die Masse ist ja auch begrenzt.
Nächstes Mal rufst du die Jessie an. Die Menschen, also das ist ja was anderes, weil man hier ja Geld bezahlen muss. Ne? Also aber ich finde trotzdem, also ich bin jetzt ganz ehrlich, trotzdem hatte ich so eine gewisse, Scham ist vielleicht das falsche Wort, aber ich musste
mich. Du wolltest es niemandem wegnehmen?
Nein, doch. Ja. Nein, gar nicht wegen wegnehmen, aber weil ich dann so dachte, habe ich das, also weil ich, ja, oder vielleicht jemanden wegnehmen, genau, weil
ist
ich dachte so,
der
bin
Gedanke,
ich,
darf ich das oder ist es mehr
darf
der Gedanke?
Ich das, nehme ich einen Bedürftigen was weg, das war es, glaube ich. Hm. Ist natürlich ein Unterschied, wenn ich trotzdem noch ein paar Euro dafür bezahle. Die Frage ist, die Menschen, die zu dir kommen, sind die schambehaftet oder gehen die da sehr offen um? Also sagen die, hör mal zu, ich habe keine Kohle und deswegen mache ich das? Oder sind das alles Leute, die überzeugt sind, wir Hauptsache keine Lebensmittel wegschmeißen?
Ich glaube, das kommt so ein bisschen drauf an, aus welcher Warte man das sieht. Also bei mir ist es mehr so dieses nichts wegschmeißen, steht an erster Stelle. Natürlich gebe ich das lieber, wie gesagt, den Obdachlosen oder jemandem, der es halt wirklich nötig hat. Aber ich persönlich habe da jetzt keine Scham. Also ich könnte auch normal einkaufen gehen, aber ich finde, es ist noch was Gutes getan und Geld gespart.
Nee, ich meine die Leute, die zu dir kommen, um es abzuholen, die meine ich.
Die sind eigentlich alle total locker. Mhm. Da habe ich jetzt niemanden erlebt, der jetzt irgendwie da so Probleme hatte, da was anzunehmen. Wobei eine Frau, die kam auch extra mit dem Bus angefahren, die war was weiter weg, die hat dann direkt sehr viel mitgenommen, meinte auch, ja, 3 Kinder zu Hause und so. Die wirkte dann schon so ein bisschen schambehafteter, aber die meisten sind dann eigentlich so. Also ich verteile das zum Beispiel auch an meine Nachbarn teilweise.
Mhm. Ja. Und ich meine, letzten Endes ist es ja, eine super Sache und wie ich jetzt aus deinen Worten entnommen habe, es ist ja auch immer noch dann mehr als genug da. Ja. Na, selbst wenn du 10 Großfamilien mit allem versorgst, was du kriegen kannst, ist es ja dann immer noch mehr da.
Ja, also teilweise sitze ich dann da mit 5 von diesen Kisten und dann noch eine Tüte voll Brot und denke mir so, wow, okay. Und ich bin dann eine von 3, die es abgeholt hat. Mhm. Und das ist nur ein Laden von so, so vielen in Köln.
Ja,
diese
irre
Massen, das habe ich mir bis dato gar nicht vorstellen können, dass es so viel ist.
Ich finde das echt krass.
Ja, was mich zu der Frage führt, warum ist diese, wenn ich das so sagen darf, ja, Überproduktion, / Verschwendung, mittlerweile so.
Kapitalismus, würde ich so jetzt spontan, ich bin jetzt keine Sozialforscherin oder sowas, aber ich würde sagen, das ist der Kapitalismus. Ich als Geschäftsinhaber kann es mir ja gar nicht leisten, defekte Ware in Anführungsstrichen anzubieten, weil die Leute kommen ja dann nicht zu mir oder wenn die Regale nicht voll sind, dann sind die Leute ja teilweise empört. Oh, ich kriege hier nicht, was ich brauche, dann fahre ich halt direkt zum anderen Laden.
Ihr erinnert euch an die Corona-Zeit, wo manchmal die Regale total leer waren und dachtest, wo bin ich denn jetzt hier gelandet?
Genau, weil man es einfach nicht anders kennt. Man hat diesen Anspruch.
Da ist mir das echt aufgefallen, ne? Kein Klopapier mehr, dann war auf einmal kein Mehl oder Zucker, und du dachtest so, oh, nächste Woche, wenn es wieder da ist, kaufe ich gleich 10 Pakete, dann wurde es rationiert, ne? Jeder nur 3 Pakete, mit der ganzen Familie, jeder 3.
Jeder hintereinander in der Schlange gestanden.
Hab ich nie gemacht.
Hören Sie zusammen? Nein.
Nee, hab ich nie gemacht. Also da habe ich immer gedacht, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Also wird schon irgendwo Klopapier herkommen, wenn ich es mir selber machen muss, ja? Aus meinem
Notizblättern.
Aus meinen Notizblättern.
Aus der ganzen Fanpost.
Aus meiner Welt am Samstag mit mittlerweile. Ja, genau, die Fanpost. Tut mir leid, Leute.
Also das ist aber eigentlich, bist du ja, ist ja der Kapitalismus darauf, in dem wir erleben, die Marktwirtschaft, um es mal so zu sagen, die ist ja darauf fixiert oder zielt zumindest auf den Optimalzustand ab, dass keine Überproduktion herrscht, damit auch die Preise nicht verfallen. Also der Angebot-Nachfrage-Zeiger von links nach rechts.
Aber es macht den Anbieter natürlich viel unattraktiver, wenn das Angebot nicht voll da ist.
Ja, genau. Aber das Angebot ist ja in diesem Falle da, weil so viel da ist, dass Sachen dann weggeschmissen werden.
Aber das
werden.
Bekommt der Endkonsument ja gar nicht mit. Ich kriege ja nicht mit, wenn ich durch Netto, Lidl, Aldi, Edeka, um alle mal genannt zu haben, gehe, was da hinter den Kulissen passiert.
Nee, das ist richtig, aber solange die Situation nicht eintritt, die Alexandra gerade genannt hat, mit dem leeren Regal zu Krisenzeiten, könnte einem das ja als Einkäufer, Konsumentin, egal sein.
Naja gut, also Hauptsache, mir ist es auch nicht egal. Ich sehe immer mit großem Glück, wenn ich in den Supermarkt gehe, dass es mittlerweile ja auch überall in verschiedenen Supermärkten Körbe gibt mit einzelnen Bananen oder Äpfeln, wo die draufschreiben für die Kinder oder das Grünzeug für Karnickel, weißt du, wenn mal irgendwie ein Salat nicht mehr so ganz gut ist. Nee, kannst du einfach mitnehmen für dein Kaninchen, für deinen Hamster, was weiß ich was.
Hab ich noch nie gesehen. Okay.
Ja, man muss da schon hinschauen.
Ja.
Und was würde passieren, wenn ich jetzt auf foodsharing.de, ich muss mich da registrieren.
Du kommst auf die Webseite, du kannst dich anmelden, registrieren mit deiner E-Mail-Adresse. Erstmal halt als Sharer und dann zum Abholen musst du dieses Quiz und diese Einführungsabholung machen. Das heißt, jemand wie ich würde dann die Nachricht von dir bekommen, hallo, ich bin neu.
Kann ich dich direkt anschreiben, damit es nicht so unangenehm ist?
Ja.
Aber ich finde das geil. Also wenn ich da helfen kann, mache ich das gerne.
Ich brauche 24
auch weiter verschenken.
Du kriegst gleich den Link.
Ja, ich mache das wirklich. Ich finde das, weil du hast ja vollkommen recht oder ihr habt ja recht. Das ist furchtbar, das ganze Zeug einfach wegzuschmeißen. Ja. Oder wenn ich dann höre, dass eine Möhre vielleicht irgendwie krumm ist oder eine Kartoffel nicht so aussieht, wie sie aussieht.
Oder eine Banane krumm.
Das ist dem Kochtopf ja egal.
Oder eine Orange aus diesem ganzen Netz ist hin. Dann schmeißen die das ganze Netz weg.
Ja,
ist
ja normal. Klar.
Ja.
Aber andererseits ist es logisch gesehen einfach dumm.
Ja, ist es auch.
Ja,
also ich schmeiße zu Hause zum Beispiel nie Lebensmittel weg. Also ich gucke, okay, doch manchmal, aber
ist normal.
Ich gucke in den Kühlschrank rein, bevor ich irgendwas koche. Also ich sage nicht, ich kaufe morgen das und das und es gibt das, sondern ich gucke erst in den Kühlschrank rein, sehe jetzt, ich sag mal einfach was, zwei Zucchini und dies und jenes und tralala und dann mache ich daraus irgendwas. Ja,
und das
dann sagst du, der Salat, Thermomix. Der lebt schon, der gibt schon Pfötchen.
Nein.
Man muss sich ja nicht selbst vergiften.
Das ist richtig.
Aber bevor der Punkt kommt, und das ist einer der Hinweise, die man befolgen kann, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, eben gucken, was ist denn da alles? Reste zu verwerten, bevor man neu einkauft.
Genau, das mache ich immer.
Ja, so wie das mache ich auch. Es wird alles immer, man kann meistens ja aus Dingen immer irgendwas machen.
Ja, Katrin aber man
zum
braucht,
Beispiel ist wunderbar.
Ja, die Katrin ist aber auch eine super Köchin.
Ja.
Ich habe einen Thermomix, da kannst du ja auch, du kannst ja zum Beispiel im Thermomix eingeben, Zucchini. Und dann kommen 80
da kommt
Millionen.
Zucchini raus.
Ja, genau, dann kommen 80 Millionen Rezepte, was du mit der Zucchini machen könntest. Ja, genau. Und dann guck ich, habe ich den Rest am Start. So. Und ich bin auch jemand, ich mache keine Großeinkäufe. Also ich fahre jetzt nicht jede Woche einmal irgendwo hin und kaufe alles, was ich denke.
Geht wie unsere Mutter morgens und nachmittags.
Ja, es ist tatsächlich so.
Manche haben das als Hobby.
Ja, also ich habe natürlich auch das große Glück, in der unmittelbaren Nähe von zwei Supermärkten zu wohnen.
Ah,
ich kann da zu Fuß hingehen. Ich kenne die Leute da, also ich kenne die jetzt nicht namentlich, aber man kennt sich so vom Sehen, man begrüßt sich und dann gucke ich halt, was könnte zu dem, was ich da im Kühlschrank habe, passen. Und dann hole ich das aber in kleinen Mengen. Mein Mann beschwert sich immer und sagt, du kochst nie genug. Sag ich mal, iss nicht so viel. Das wäre besser.
Du kaufst immer nur Halbliter Milchflaschen.
Ich kaufe auch Sachen, ganz ehrlich, ich kaufe auch Sachen, die reduziert sind.
Ja, klar.
Genau aus dem Grund.
Ja, sicher.
Und weil sie günstiger sind. Ich meine, überleg mal.
Rette mich. In einem Supermarkt gibt es einen Aufkleber, da steht drauf, rette mich.
Ja, in mehreren sogar.
Komm mal, das ist eine super Sache. Ich meine,
das
überleg
ich
mal, was
immer.
Ein Paket Butter kostet. Mittlerweile
3,98
Euro oder so.
Ja,
und wenn dann da steht, Ablaufdatum ist schon, was weiß ich, kriegst du 30% billiger. Warum sollte man das dann wegschmeißen?
Ja.
Dann machst du ein paar Plätzchen am Nachmittag
ja
und die ganze Butter
ist
verbraten.
Das ist auch Quatsch. Irgendwie mit diesen.
Aber das machen viele Leute.
Aber das muss irgendeinen Grund haben, den wir wahrscheinlich hier jetzt nicht
Weil viele
analysieren.
Nicht so darüber nachdenken, was dieses Wort Mindesthaltbarkeitsdatum bedeutet. Weil viele gar nicht gucken und schauen
denken,
und sich informieren. Dann ist es um.
Ja, dann ist es um.
Dann vielleicht im Kopf die Vorstellung, oh, wenn ich das esse, dann kriege ich das und das und dann kriege ich Magenverstimmungen, dann muss ich vielleicht brechen oder mich hab dann
hinlegen. Durch.
Das stimmt halt teilweise natürlich. Wenn du Milch isst, trinkst, die ist um, dann ist blöd.
Ja, aber das schmeckst du ja. Aber es gibt ja Nudeln, Reis, Linsen. Ich könnte euch jetzt ja Millionen Sachen sagen oder irgendwelche Dosen. Mach sie halt auf, riech dran, bevor du es wegschmeißt oder verschenk es. Also ich habe mal von einem Fernsehsender zu Weihnachten, ich sag jetzt mal, 3 Kilo oder vielleicht was auch. Es war
ein Schinken?
Es klingelt an der Tür, Postbote kommt. Kriege ich so ein mega fettes, schweres Paket. Ich denke, was ist denn da drin? Also nett, stand auf der Fernsehsender drauf mit Karte. Mache ich auf, war das ein riesen Christstollen. So ein Ding.
Oi.
Bestimmt 3-4 Kilo. Ne? Und dann denke ich so, das ist total nett von euch. Aber A, mag ich gar keinen Dresdner Stollen. Also
Warum
ich mag
nicht?
diese wegen diesen komischen
Orangeat
grünen,
und Zitronat,
ja, diesen fiesen grünen Dingern da. Und dann habe ich halt, selbst wenn ich lecker. Das mochte, ich könnte das gar nicht aufessen. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe das dann zur Tafel gebracht.
Sehr gut. Weggeschmissen. Nein, nein.
Da hat sich bestimmt einiges dann an Kundschaft sehr
gefreut. Das glaube ich auch. Ja. Jetzt haben wir ja den foodsharing.de Teil besprochen. Jetzt hast du aber gesagt, du hast noch eine Leidenschaft, eine ehrenamtliche Aufgabe, die du dir selbst ausgesucht hast. Du arbeitest für die Tafel.
Genau, ich bin hier in Köln in einer der Ausgabestellen und verteile da Lebensmittel an Menschen, die eben tafelberechtigt sind. Dafür muss man bestimmte Kriterien erfüllen, halt nicht so ein hohes Einkommen und sowas. Und da komme ich dann manchmal morgens an, sortiere mit den Leuten mit. Wir kriegen Spenden von Bäckereien, von verschiedenen Restaurants, Werkstätten, von ganz normalen Supermärkten und Discountern. Das wird dann sortiert, auch wieder geguckt, was ist dann noch gut, was ist dann nicht gut. Und das Ganze nimmt dann auch viel Zeit teilweise in Anspruch. Also gestartet wird meistens morgens um 9, damit für 13 Uhr für die Ausgabe dann alle Tische stehen, alles sortiert ist, jeder weiß, was er tun soll. Manchmal kriegen wir so 10 Kilo Säcke Reis und dann muss da sich einer hinstellen, die kleinen Tütchen nehmen und den Reis umfüllen, damit man halt, weil du kannst niemanden, also man könnte schon, aber es wäre ja unfair, wenn ich dir jetzt 10 Kilo Reis gebe und Alex geht ohne nach Hause.
Ich sage, man mag keinen Reis.
Doch.
Ja, stimmt.
Sehr Katrin gerne sogar. Reis. Ich mag sehr gerne Reis.
Ja, ich auch.
Nein, nein. Also wir haben darüber gesprochen, dass Menschen schambehaftet sein können. Sind die Menschen, die zur Tafel kommen, grundsätzlich andere Menschen, die sich bei euch auf der Homepage anmelden bei foodsharing.de?
Ja, da merkt man schon einen Unterschied. Also ich glaube, die Website, wie gesagt, hat viele Mitglieder, 600.000 in ganz Deutschland. Oh. Aber es gibt ja mehr als 80 Millionen. Also viele kennen das auch gar nicht. Und gerade Leute aus den höheren Bildungsschichten sind eben bei foodsharing.de unterwegs. Habe ich so den Eindruck von den Leuten, die ich kennengelernt habe. Und bei der Tafel sind oft Leute aus den unteren Bildungsschichten oder eben auch Flüchtlinge, die ja teilweise dann einen sehr guten Bildungsstandard haben, aber eben nicht so teilhaben an der Gesellschaft manchmal, weil sie noch neu sind, weil sie gar nicht wissen, was es hier alles gibt, so für Angebote.
Und weil sie auch nicht so viel Geld zur Verfügung haben.
Genau, ja. Weil sie nicht arbeiten dürfen.
Viele Rentner sind das zum Beispiel. Das ist schon teilweise ein anderer Schlagmensch, aber das sind alles meistens sehr nette Leute, wenig schambehaftet. Also wenn es dann Jugendliche sind, die mit ihren Omas oder so da sind, dann ist das schon immer so ein bisschen mehr. Aber als Jugendlicher schämt man sich ja auch öfter und schneller. Und natürlich. Die Eltern sind peinlich und sowieso. Da war ich schon schambehaftet, wenn ich mit meiner Oma durch den Ort spaziert bin, weil ich mir dachte, was denken die Leute? Aber die meisten sind da eben auch schon lange und kennen uns.
Und verlassen sich auch darauf, dass sie dort etwas zu essen bekommen. Was war so die rührendste Geschichte, die du bei der Tafel erlebt hast?
Man bekommt gar nicht so viel mit, weil viel von den Gesprächen, wenn dann danach stattfindet, weil wir beim Ausgeben, wenn da 120 Leute draußen stehen, dann muss das schnell gehen, sonst dauert das bis 3, 4, 5 Uhr und wir sind schon morgens um 9 da.
Okay.
Das heißt, so viele Gespräche führt man da gar nicht. Was ich aber immer sehr rührend finde, ist, wenn jemand sich dann zum Beispiel bei den süßen Teilchen neigt es sich zum Ende zu. Jemand kriegt was und die andere Person ist so, oh, das war das Letzte. Und wenn dann was abgegeben wird, das ist dann halt immer sehr herzerwärmend. Okay. Weil ich mir dann denke, du hast schon so wenig und du teilst aber.
Also
das finde ich echt schön einfach.
Also es ist nicht so, dass die Leute sich dann, also sich schlagen natürlich nicht, aber dass es da manchmal auch so zum Gerangel kommt, so nach dem Motto, ich will den Blumenkohl. Und
nein, also das ist alles immer total gesittet. Vorne wird sich angemeldet, die Leute stellen sich an. Es wird dann auch eingeteilt. Ich weiß nicht ganz genau, wie wir das jetzt organisiert haben, aber es gibt dann immer so die eher bedürftiger sind und dann weiter hinten die weniger bedürftig und das halt später gekommen sind. Und dann geht das so reihum. Ich komme, ich kriege was, ich kann teilweise sagen, das oder davon bitte zwei. Wir hatten letztens Salat, Eisbergsalat noch und nöcher. Da haben wir teilweise versucht, den Leuten 3 Stück anzudrehen.
Wollten die gar nicht haben, war zu viel zum Essen.
Ja, wer kann 3 Salate essen? Es ist halt teilweise so, dass das halt zu viel ist und teilweise dann aber wer zuletzt kommt, wer sich zu spät anstellt, der kriegt dann halt vielleicht nur noch ein paar Bananen, eine Süßkartoffel und 2 Stück Brot.
Wird das denn eingeteilt? Das heißt, nicht jeder kann da hingehen und sagen, ich hätte gern 5 Gurken und 10 Eisbergsalate, sondern du bekommst.
Also wir gucken vorher, wie viel haben wir. Mhm. Jeder kriegt so seine Station und dann wird uns auch immer wieder Rückmeldung gegeben, da stehen gerade ungefähr so und so viele Leute. Jetzt sind noch 50 da, jetzt sind noch 30 da, sodass wir halt haushalten.
Ach so, damit ihr, ja klar.
Genau, dass wenn ich zum Beispiel beim Kuchen bin, ich die Stücke dann, manchmal sind die halt richtig groß, das sind dann so 15 mal 15 Zentimeter große Stücke, dann teile ich die natürlich. Mhm. Und wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt noch 300 Quarkbällchen hier und da stehen 100 Leute, dann gebe ich auch mal drei. Mhm. Oder frage, möchten Sie das denn haben? Weil manche Leute wollen ja dann vielleicht auch keine Erbsen, weil sie die nicht mögen.
Ja. Mhm. Muss man die Bedürftigkeit nachweisen?
Ja, natürlich. Also man muss sich anmelden, man muss auch seinen Tafelausweis oder einen anderen Nachweis mitbringen, damit wir im System, wir haben dann vorne auch jemanden am Computer.
Sie hat es nicht gesagt,
ich habe es
meine
nicht
Damen
gesagt.
Und Herren.
Keine
Vergessen
Werbung.
Sie sofort.
Ihr wisst alle, was sie meint.
Genau, da steht dann jemand und der überprüft das dann im System. Letztens gab es auch ein Problem, weil eine Dame aus einem anderen Bezirk kam. Also ich bin im Bezirk Lindenthal, Sülz und noch zwei andere, die ich gerade nicht im Kopf habe. Und wenn dann jemand aus
Klettenberg
ist auch noch drin, genau. Aber wenn dann jemand aus Nippes oder Hohlweide kommt,
der darf dann
die
nicht
haben
hin.
Ihre eigenen Verteilstellen. Damit jemand nicht doppelt kommt.
Und wo ist das für Lindenthal? Wo ist das?
Das ist in der St. Karl-Bartholomäus-Kirche.
Ja, die kenne ich.
In der Nähe der Dürener Straße.
Jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, und ihr könnt mich dafür schlagen, aber Lindenthal wird ja immer so als das posche Viertel, reichen Viertel von Köln angesehen. Und da gibt es auch so viele Bedürftige.
Es sind da sehr viele Menschen aus der Ukraine. Da bin ich dann auch gerne gesehen, weil viele Ukrainer Russisch sprechen und ich auch Russisch kann aufgrund meines Hintergrunds, meines familiären. Und wenn dann die Leute fragen, ist das Kohl oder ist das Salat, dann kann ich es ihnen beantworten.
Das finde ich ja super.
Ja,
cool.
Da sind eben sehr, sehr viele Leute aus der Ukraine, die dann da abholen. Die haben natürlich dann nochmal einen anderen finanziellen Stand als jetzt viele Leute, die sonst in Lindenthal wohnen. Aber ja, auch da viele Rentner, auch Menschen, die da in Sozialwohnungen leben und so. Und wie gesagt, ist da ja auch Sylt drin und Klettenberg.
Ja,
also
ja,
das
gut,
ist schon
das
ein bisschen weiter gefasst.
Noch was anderes. Wenn du jetzt dir was wünschen könntest, also jetzt, das ist ja, ich stelle das immer so vor und höre das auch, es werden immer mehr Bedürftige und das wird immer schlimmer.
Also es wird auch weniger gespendet an Essen.
Was meinst du, wie man, jetzt kein Generalkonzept, aber wie könnte man denn Druck aus dem Kessel nehmen? Also zum Beispiel, dass die Leute wieder in einen besseren Lebensstandard kommen. Was glaubst du, aus deiner Erfahrung, was da helfen könnte, damit nicht mehr so viele dahin müssen?
Das ist eine richtig gute Frage. Also ich glaube, gerade bei den Ukrainern würde es helfen oder bei den Flüchtlingen generell, bei Menschen, die aus anderen Ländern herkommen, dass man sie arbeiten lässt. Wie du gesagt hast, viele dürfen das nicht. Viele Abschlüsse brauchen eine sehr lange Zeit, bis sie anerkannt werden. Kenne ich aus meiner eigenen Familie. Meine Eltern sind vor fast 30 Jahren hierher gekommen und die Abschlüsse wurden damals noch nicht so wirklich anerkannt. Jetzt ist es besser, aber es dauert bei vielen sehr lange. Ich hatte auch sehr lange einen guten Draht in ein Asylantenheim und da war es teilweise so, dass 10 Jahre die Leute gewartet haben, bis entschieden wurde, dürfen sie da bleiben, bis sie aus dem Asylantenheim rauskamen. Da waren Existenzen dran, Familien mit Kindern.
Da wird man ja verrückt.
Da wird man verrückt, ja.
Meine,
eine Frau ist auch
ernst.
Verrückt geworden, ja, und traurigerweise ist das dann in einem schlimmen Vorfall geendet, weil sie eben nicht mehr konnte. Du wirst da 10 Jahre teilweise hingehalten, das zu wenig Personal, keine Ahnung, was da die Gründe sind.
Keine Expertise.
Aber wenn man die Leute arbeiten lassen würde oder die auch besser Jobs finden würden, vielleicht sind da auch die Arbeitnehmer, Arbeitgeber in der Pflicht. Ja. Ich habe zum Beispiel einen Ukrainer kennengelernt, der sich auch bei der Tafel engagiert, der sagt, ich brauche Arbeit.
Ja klar, du brauchst eine Struktur im Leben, wenn sie nur rumhängen.
Das ist
genau.
Spaß. Das ist,
der ist
nicht
jung, der ist Mitte 20.
Der muss was machen.
Der will was machen.
Ja,
der hat eine Ausbildung, eine gute Ausbildung im Medienbereich, wo man denken würde, in Köln müsste den doch jeder
mit Kusshand nehmen. Ja.
Ist aber seit 2 Jahren jetzt ohne Anstellung.
Aber toll, dass die Leute sich dann trotzdem für ein Ehrenamt
engagieren.
Oder bei einem Ehrenamt mit
ehrenamtlich
engagieren.
Genau.
Und am 5.12. war ja der Tag des Ehrenamtes. Was hast du an dem Tag gemacht? Hast du das besonders gefeiert?
Nein, ich habe den Radiobeitrag dazu im WDR 5 Radio gehört und war dann so, oh, ach so.
Hör mal, kennt ihr viele Leute, die sich ehrenamtlich engagieren? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne einige. Ich kenne einige. Kleiderkammer, ja, in der Kirche, für Kinder in Schulen, in der Nachmittagsbetreuung. Eine Freundin von mir, Shoutouts. Sag mal, ich kann kein Deutsch mehr. Shoutouts
viele
zu
Grüße
Sandra,
an. Ja, genau,
die
ja
engagiert sich für die Arche.
Ja.
Und ist da immer mit den Kindern zugange. Sie bastelt mit denen und kümmert sich um die, guckt die Hausaufgaben an. Und das finde ich, ich finde das so wahnsinnig großherzig. Oder denk an Elke, eine Freundin von uns, die arbeitet auch in der Nachmittagsbetreuung mit Kindern. Ich finde das wahnsinnig toll. Und wenn ich zum Beispiel Kindern vorlese, jetzt wie im Januar wieder in der Schule, ich sehe halt, wie die viele von den Zuhörerkindern auch am Handy hängen. Und dann denke ich mal, man muss das einfach machen, damit sie vielleicht doch irgendwo eine kleine Synapse angeregt bekommen, dass es was anderes gibt, als nur ein Handy zu glotzen.
Das kann
finde ich Vorlesen ganz wichtig.
Das ist, ich glaube auch, dass das Ehrenamt nicht nur für die, für Menschen wie dich, also die es ausüben, sondern und für die Leute, die direkte Hilfe durch so ein Ehrenamt bekommen, wichtig ist, sondern auch für den allgemeinen Umgang miteinander, was du gerade gesagt hast,
absolut.
Stichwort Synapse, dass man dieses, das miteinander Leben lernt.
Übt, genau.
Übt und lernt, genau.
Kommunikation,
das ist ganz wichtig.
Kommunikation, Nächstenliebe,
weil,
Werte weitergeben.
Richtig, nichts ist schlimmer. Ich meine, Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts. Man muss natürlich Geld haben, damit man sich vernünftig durchs Leben schlagen kann. Aber noch wichtiger finde ich, dass man eine Aufgabe hat und bei dieser Aufgabe mit anderen Menschen dieses Miteinander umgehen lernt. Das ist, finde ich, je älter ich werde, desto klarer wird mir das, dass man unbedingt solche Dinge verinnerlichen muss.
Ja, ja, weißt du, was ich daran ganz toll finde? Ich habe darüber lange nachgedacht, als St. Martin war. St. Martin jedes Jahr gefeiert. Was hat der Mann gemacht? Der hat jemandem geholfen.
Mantel geteilt.
Was Essen machen gegeben. Wir, wie du sagst, wenn wir Obdachlose sehen? Hauptsache nicht hingucken. Mhm. Und ich glaube, da ist ein richtiger Widerspruch in dem, was wir eigentlich gut finden und dem, was wir machen. Und ich glaube, um auf deine Frage von vorhin nochmal zurückzukommen, was kann man machen? Mhm. Wenn wir alle vielleicht ein bisschen mehr die Augen aufmachen und nach links und rechts gucken und der Frau mit dem Kinderwagen helfen, denen die Treppe runterzutragen,
das
wenn sie von der
immer.
Bahn runter will.
Ich
oder
auch,
so.
Auch
ich
wenn die gar nicht runter
will. Da machst du jemanden glücklich, fühlst dich selbst gut, weil du was Gutes getan hast und regst vielleicht die anderen drumherum, die das sehen, dazu an, auch nett zu anderen zu sein.
Und ich glaube auch wirklich an Karma. Also ich mache das nicht. Ich bin einfach ein hilfsbereiter Mensch. Also das möchte ich jetzt wirklich mal über dich und über mich und über dich auch sagen. Also man muss ja nicht immer mit dem Licht unterm Scheffel halten. Ich finde es auch, es gibt mir wirklich was. Ich finde das total schön, Leuten zu helfen und positiven Anstoß zu geben und dann bin ich auch gleich besser gelaunt. Ich finde das ganz hervorragend.
Total. Das ist einfach, wenn man ein erfülltes Sozialleben hat, dann lebt man ja auch länger. Nenn es Karma, nenn es gutes Gewissen, nenn es Warm Glow, wie in vielen Feldern von ehrenamtlicher Tätigkeit auch gesagt wird. Es ist einfach ein schönes Gefühl.
Ja,
weil wir haben ja auch diesen, zumindest bei uns, aber ich glaube in anderen Kulturen auch, diesen Glauben an das objektiv Gute und das objektiv Schlechte. Wenn ich jemandem auf die Nase haue, ohne einen Grund zu haben, dann ist das schlecht. Und wenn ich jemandem einfach so helfe, dann ist das gut. Und ich glaube, das macht in unserem Hirn auch was.
Ja, das verkettet dein Denken anders. Das ist ganz wichtig, das stimmt.
Und es ist ja ganz häufig so, in dieser Zeit jetzt, im Dezember, wenn Weihnachten näher rückt,
dann gehen die Portemonnaies auf.
Da sind die Kirchen voll, die Beutel gehen auf, der Klingelbeutel ist voll, die Menschen spenden Sachen. Und das ist jetzt halt so eine besondere Zeit. Und ich finde, man sollte sich das vielleicht ein bisschen erhalten über das ganze Jahr.
Ja,
ein bisschen
da hast
mehr Aufmerksamkeit
so
darauf legen.
Genau, auf die Umgebung achten. Das ist oft so, dass viele Menschen eben glauben, es wäre unangenehm, wenn man sich um Dinge kümmert, die einen gar nichts angehen. Wenn man, also sagen wir mal, irgendwie einen hilflosen Menschen auf der Straße sieht oder sowas. Und das finde ich auch, muss man sich zu zwingen, hört sich ein bisschen komisch an. Aber ich finde, man sollte den Leuten immer helfen, wenn man helfen kann.
Genau.
Das ist ganz wichtig. Das haben wir glücklicherweise auch so gelernt bei uns in der Familie, dass jeder nach seinem Können, also nicht, dass ich jetzt versuchen würde, jemand das Auto zu reparieren, der liegen geblieben ist.
Nein,
das
aber
kann ich nicht.
Du würdest aber zumindest dein Handy geben, dass er irgendjemand anrufen kann.
Ja,
oder,
genau, richtig.
Ne, das,
also nach meinen Möglichkeiten jemandem unter die Arme zu
Und wisst ihr was? Menschen, die anderen helfen, finde ich einfach attraktiv. Egal, ob Frau oder Mann. Ja. In diesem Sinne hoffen wir, dass ihr jetzt davon überzeugt seid, auch vielleicht das ganze Jahr über darüber nachzudenken, was mit unseren Mitmenschen ist. Genau. Dass ihr über die Worte auch insbesondere von Jessie nachdenkt. Natürlich auch an Christophs Worte. Aber
danke. Deine auch.
Dass ihr versucht, Lebensmittel nicht einfach so gedankenlos wegzuschmeißen. Vielleicht
das
schaut ihr mal.
Das ist ganz wichtig. Das habe ich total vergessen. Entschuldigung, noch sagen.
Christoph, wenn man jetzt immer Sachen, in die Abmoderation.
Ja, in die Abmoderation. Entschuldigung.
Das ist ja schon Tradition.
Dass man, das auch ist gleich. Ja auch, das ist ja auch so eine, sag ich mal, eine Fantasieleistung, wenn man aus Sachen, die eigentlich jetzt das Mindesthaltbarkeitsdatum.
Also ich habe heute beim Essen schon was vor, Christoph, es tut mir ja leid.
Dass man sich überlegt, was könnte ich daraus machen? Vielleicht sogar Dinge, die ich noch nie gemacht habe.
Zucchini-Puffer.
Ja, aber kreativ
heute bei Kati.
Und was ich gerne noch sagen würde, Leute, wenn ihr sowas machen wollt, informiert euch. Niemand kommt auf euch zu und sagt, hey, sei mal Schöffe, sondern man muss sich da engagieren. Und es gibt sehr viele Webseiten, auf denen man sich informieren kann. Es gibt ehrenamt.de, es gibt die Seiten von den jeweiligen Bundesländern. Einfach mal googeln, Ehrenamt, und dann weiß man da auch schon, wo man sich hinwenden kann, was man machen kann. Es gibt Tests, wie beim Wahl-O-Mat, dass man sagt, was für ein Typ Ehrenamtler bin ich denn? Guckt mal rein, es kann nicht schaden.
Ja, finde ich super.
Finde ich auch gut.
Jessie, du hast uns wirklich heute
die Augen geöffnet,
ja. Sehr schöne Dinge erzählt und sehr gut informiert. Mhm. Und wie gesagt, denkt mal darüber nach. Es ist jetzt Weihnachten. Wir wünschen euch ein gesegnetes Fest, einen wunderbaren, streitfreien Abend mit euren Lieben, ein gesundes und glückliches neues Jahr 2025. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Jessie. Wenn
Danke,
wir jetzt ein Publikum
Dank.
Hätten, würde ich sagen,
zu sein. Klapp, klapp, klapp.
Und wir machen jetzt eine kreative Weihnachtspause bei Family Affairs. Das heißt aber nicht, dass ihr nicht alle Podcasts nochmal von vorne
oder
anhören
von hinten
könnt.
Nach vorne.
Oder
Kann
von
man
hinten
auch machen.
Nach vorne.
Das ist kein Problem.
Denn wir haben ja schon über 50, 52, 53.
Eine ganze Jahresdosis.
Tusch. Also hört nochmal rein. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Wir machen ein kleines Päuschen. Vielen Dank, dass ihr uns bei Staffel 1 so die Treue gehalten habt. Also alles Liebe,
Vielen
alles
Dank.
Gute.
Auch von mir.
Liebe Jessie.
Und was wollte ich noch sagen?
Die
mir fällt gerade
Stimme
was
bei
ein. Was
mir,
ja, richtig. Die schönste Stimme.
Schreibt Themenwünsche in die Kommentare.
Ja.
Hüva Jolor,
Finnisch. Frohe Weihnachten. Jingle Bells. Danke, liebe Jessie.
Danke, Jessie.
Der Podcast Family Affairs wird produziert von der 2425 TV- und Medienproduktion in Zusammenarbeit mit Alex und Christoph Bechtel.